Und ja, ich frag mich, wann hat all das sein Ende? Wann macht's wieder Sinn? Hab was schon vergessen, wer ich wirklich bin. Löse mich von meinen Ketten, wer von vorn beginnt.
Löse mich von meinen Ketten, wer von vorn beginnen, singt Beatrice Egli in ihrem Song Neuanfang. Und ich habe mich gefragt, was ist genau ihr Neubeginn? Wovon möchte sie sich befreien? Das wollte ich wissen. Des Weiteren habe ich mit ihr über Selbstbestimmung, Gleichgewicht im Leben, über tiefe, wahre Liebe gesprochen. Und sie hat mir auch verraten, warum sie mir perfekt die Haare schneiden könnte, Kühe melken kann und auch weiß, wie man Käse macht. Mein Name ist Oliver Polak. Ich bin Comedian und Podcaster. Ihr hört Polak Schlager Talk. Heute mit der bezaubernden Beatrice Egli.
Freut mich sehr. Hallo, lieber Oliver.
Meine erste Frage an dich.
Ja.
Was ist Schlager?
Schlager ist meine große Liebe und Schlager ist für mich die Musik, die über sehr, sehr viele Generationen hinaus geprägt ist durch gute Laune. Und das war eigentlich so der Erstbezug für mich beim Schlager, alles zu verstehen, was gesungen wird. Und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen verzaubert, weil all diese Momente, die man als Teenie, als Kind so in sich trägt, versteht man. Und gleichzeitig kann ich sagen, über Jahrzehnte später, jetzt bin ich dann doch eine erwachsene, gestandene Frau, verstehe ich die Songs, die ich damals leicht und locker gehört habe, nochmal anders, weil sie natürlich zwar in meiner Sprache waren, aber heute die Sprache noch viel mehr verständlich ist für mich, der Inhalt verständlicher ist für mich.
Bist du Einzelkind?
Ich bin gar kein Einzelkind. Ich habe drei Brüder. Und ja, ich glaube, dass ich die Frau heute bin, auch weil ich mit diesen sehr charakterstarken Männern aufwachsen durfte und mich vielleicht auch ein bisschen mehr durchschlagen musste und vielleicht auch so bis heute so männliche Züge in mir habe, was so Umgang mit Problemen, Umgang mit Streit, das machen Männer viel lockerer und leichter. Es wird einmal angesprochen, rausgelassen, dann ist es vorbei. Und das ist.
Aber ist es nicht auch gleichzeitig ein bisschen die Schweizer Mentalität?
Ja, ich finde, die Schweizer können schon auch sehr
freundlich. Aber die flüchten eher, die sind eher immer freundlich, ja. Drehen sich dann um und sagen.
Ich wollte gerade sagen, also der Schweizer ist zwar immer freundlich, das bedeutet aber nicht, dass er es gut findet, was du machst. Sehr, sehr freundliche, eher harmonische Menschen und sehr, sehr diplomatisch und neutral.
Waren deine Eltern streng?
Ja, meine Mom war sicher strenger als mein Papa. Vor allem nicht streng, sondern sehr diszipliniert und Mama hatte einen, finde ich, für mich den größten Respekt verdient. Die hat mit 25 vier Kinder gehabt, einen eigenen Betrieb mit Catering, mit über 20 Angestellten mit meinem Papa zusammen und vier Kinder großgezogen. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Und wenn man von Vorbildern spricht, kann ich nur sagen, meine Mom hat es immer gelebt.
Glaubst du, dass diese Disziplin und dieses wirklich, das, was die Herausforderungen heute sind an dich, dass du vielleicht auch das, was du gerade beschrieben hast, diese Disziplin immer, das muss jetzt so und so, dass du da schon früh quasi trainiert hast?
Ich glaube, was ich nicht trainiert habe, sondern vorgelebt bekommen habe, und das finde ich ist immer die beste Erziehung, ist das, was man liebt, mit voller Leidenschaft zu machen. Dass das Wort Leidenschaft auch das Leiden mit sich manchmal bringt, dass man an Grenzen kommt, dass man Aufträge annimmt und nicht weiß, wie wir die jetzt heute alle schaffen werden. Damit bin ich groß geworden.
Aber jetzt,
im Ursprung für das zu brennen. Ja. Und ich habe manchmal gedacht, warum arbeiten meine Eltern so viel? Mhm. Sie haben es geliebt, sie haben es gelebt.
Ich finde ja, dass im besten Fall, das natürlich wäre es ein Luxus, macht man etwas, also beruflich, was man so sehr liebt, dass man bereit wäre, dafür zu zahlen, das auszuüben.
Ja, habe ich ja lange gemacht.
Ja, genau. Weißt du, was ich meine?
Also ich habe, glaube ich, mehr Jahrzehnte, dass ich Geld verdiene mit Singen, für Singen Geld ausgegeben.
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich habe noch eine Frage zu der Fleischerei. Hast du als Kind schon verstanden, so ganz früh, dass es tote Tiere waren? Oder hast du es gar nicht erst sofort verstanden? Weil ich habe das erst, glaube ich, gar nicht gerafft, als ich ein Kind war, wenn da eine Wursttheke war und man so eine Scheibe Wurst eingerollt bekommen. Ich konnte nie zusammenbringen, aber du hast es wahrscheinlich sehr früh geschnallt, ne?
Ja, das war, ich war ja auch auf dem Bauernhof, wo diese Kühe gelebt haben. Ich habe die gemolken, ich habe auch das...
Wie, warte, ihr hattet auch einen Bauernhof?
Nee, also meine Mom hat 10 Geschwister, davon haben 6 einen Bauernhof und da ist man auf ganz vielen Bauernhöfen gewesen und im Sommer, Sommerferien, 6 Wochen auf der Alm. Also ich kannte auch das Tier davor und ich weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und was gemacht wird.
Du hast richtig Kühe gemolken.
Ich habe auch den Mist rausgebracht. Das ist nicht immer schön, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und Käse gemacht auf der Alm. Im Sommer auf der Alm wird dann die Schotte genommen und Käse gemacht, Butter gemacht. Ich kenne alle Seiten bis dahin, wo das Tier stirbt.
Aber hat dich das traurig gemacht als Kind? Oder hast du gar nicht drüber nachgedacht?
Ich glaube, ich habe nicht so drüber nachgedacht.
Du hast ja ein bisschen gerade was über deine Kindheit, Jugend auch erzählt. Und du hast nach der Schule, hast dann eine Friseurausbildung
gemacht. Meine Eltern gesagt, jetzt erstmal was Solides lernen, wo du immer zurückgreifen kannst. Danach bist du frei und darfst alles machen. Aber Schritt für Schritt und dann habe ich die Friseurausbildung gemacht. Und
warum Friseurausbildung?
Ich fand das immer schon cool. Also ich habe eine Cousine gehabt, die auch meine Patentante war, Firmentante. Und die war Friseurin und seither wusste ich, das werde ich dann halt machen. Und auch da hatte ich aber gewusst, wenn ich das machen würde, dann einen eigenen Salon und alles groß schon gedacht. Bin aber froh, dass ich wirklich während meiner ganzen Ausbildungszeit habe ich ja schon Auftritte gemacht und ich singe, seit ich 9 bin.
Da wollte ich gerade. Und dann hast du quasi 3 Jahre die Ausbildung gemacht. Wahrscheinlich hast du nebenbei noch manchmal bei den Eltern auch
mitgeholfen. Absolut, Weihnachten.
Und dann hatte ich gesehen, du bist... sehr früh hast du auch auf Volksfesten gesungen und was mich interessiert ist eben, wie kam es dazu, was hat sich an dieser, sagen wir mal, Schlagermusik, Volksmusik, es ist ja auch vor allen Dingen beinhaltet ja oft so eine Illusion von einer sehr simplifizierten, heilen Welt oder vielleicht auch so ein Auffangbecken von Gefühlen. Was hat dich daran so fasziniert? Warum nicht zum Beispiel auch Metal oder Soul oder klassischer Pop? Was war es, was dich da hingezogen hat und wie kam, was hast du da gemacht, dass du da, wie, was ist da passiert?
Ich glaube wirklich die deutsche Sprache in erster Linie. Du bist 9 Jahre alt und klar...
Aber nur eine Frage fürs Verständnis, weil du sagst immer, hast du schon zum Zweimal gesagt, deutsche Sprache. Wird deine Sprache...
Nee, Schweizerdeutsch ist was anderes.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also für dich ist Schweizerdeutsch ist einfach eine andere Sprache.
Absolut.
So, ist ja ein bisschen, finde ich, auch wie so eine Fabelwesenssprache.
Ja,
so lustig und
niedlich.
Es ist
ein sehr großes Mischmasch zwischen Französisch, Hochdeutsch, Rätoromanisch. Wir haben ja auch... in so ein kleines Land 3 verschiedene Landessprachen.
Absolut.
Und wenn man die Rätromanen dazu 4 verschiedene Landessprachen. Für mich war es aber tatsächlich die hochdeutsche Sprache, die wir in der Schule sprechen mussten.
Ach, in der Schule musstet ihr das sprechen?
Ja, mussten. Und ich fand das immer schon toll. Ich habe immer schon so richtig geantwortet im Sinne, es gibt das Schweizerdeutsch, dann reden alle so Hochdeutsch und dann denkt man so, das ist ja auch kein Hochdeutsch, sondern das ist immer noch Schweizerdeutsch. Ja. Und ich fand es aber immer schon toll, wie im Fernsehen die Leute, die Filme, die wir geguckt haben, war ja immer Hochdeutsch, alles bei uns.
Welche Künstler waren es, als du so jung warst, wo du sagtest, wow?
Also für mich nochmal ganz wichtig, Volksmusik war nie meine Musik. Das ist für mich komplett was anderes. Das ist wie so, wenn du Soul und Jazz, das ist so Klassik, gibt auch verschiedene also Genres. Und für mich ist Volksmusik komplett was anderes, war nie meins. Und es gibt Schlager. Und der Schlager war damals schon Vicky Leandros, die Palldauer, Semino Rossi, Michelle. Das hat mich damals schon voll mitgenommen und fasziniert. Und
aber was genau?
Das Positiv und gleichzeitig auch das Leiden. Also ich finde, das ist nicht nur alles immer positiv. Der Herzschmerz, der da drin ist, wenn du so 14 bist. In meinem Fall habe ich mich im Kindergarten schon das erste Mal verliebt.
Wer war das?
Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Aber er hat so eine schöne Pilzfrisur gehabt. Kennt ihr das noch so?
Ja, ich kenne das. Ich musste das auch tragen.
Ich fand das herrlich. Blond. Und
Wie alt warst du da? Kindergarten, da bist du noch 4, 5.
Ja, 5, 6.
Und
ne?
Dann... Das ist ja voll aufregend, ne? Der erste Kuss, wenn man, also ich hatte auch so eine Freundin, die hieß Maike Meyer, und da war ich auch, als ich 5 war oder so, verliebt. Und das ist einfach, wenn man irgendwann sich so überwindet, nur so, also wirklich nur so,
ja,
ein Kuss, dann, das ist für einen alles.
Ja,
ne?
Ist alles. Weil man denkt, man ist noch so klein und es dreht sich ja da schon um Liebe, um Beziehungen. Ja. Du hast ja nicht nur Beziehungen mit dem, in den du dich gerade verliebst. Ich meine, in der Schule gibt es so viele und im Kindergarten so viele Leute. Und ich hatte einfach Spaß auch. Ich finde, Schlager war immer so leicht, positiv und vielleicht auch kinderleicht zu der Zeit.
Wie hast du das denn gemacht mit den Auftritten? Also wie kannst du mir erklären, also du sagst ja, du bist ja recht, du hast dann die Friseurausbildung alles gemacht, aber parallel hast du gesungen. Du hast quasi, sagtest du gerade angedeutet, bezahlt dafür zu singen. Kannst du das kurz erzählen?
Ja, ich habe einfach viel Gesangsunterricht genommen und alles besucht, was ich konnte. Kinderchor, Gesangsunterricht genommen, jeden Auftritt mitgenommen, der ging. Und ich hatte das Glück, dass mein Papa war ja Schlagzeuger in einer Band.
Ach so, das wusste ich nicht.
Vor unserer Zeit, als wir geboren wurden und
Firma hatten. Was war das für eine Band?
Das war so eine Allrounder. Also 3-4 Stunden, alle Arten von Musik, unter anderem natürlich auch Schlager.
Auch so Top 40?
Genau, also, so Top 40, einmal alles. Und aber als ich geboren wurde, war das nicht mehr Thema. Aber in seinem Freundeskreis waren da trotzdem noch Leute, die Musik gemacht haben. Und ich hatte das Glück, ein Freund von ihm hat noch als Alleinunterhalter mit dem Keyboard, ist eben auch auf Geburtstage, auf Hochzeiten, auf jegliche Art von Festen gegangen. Und irgendwann habe ich halt so oft gefragt, dass er nicht mehr Nein sagen konnte und gesagt, okay, dann lerne ein paar Songs und dann nehme ich dich mit. Und ich konnte dann so 20 Minuten auftreten.
Was war, erinnerst du dich noch an ein paar der Songs, die
ja,
du gesungen
klar.
hast?
Ja, klar. Anita war auf jeden Fall.
Von Costa Cordalis.
Ja, klar. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Anita. Anita. Oder
nicht zu lange singen, da müssen wir GEMA zahlen.
Ja, stimmt. Finde ich ja gut. Ich kriege auch GEMA.
Das drücken wir deinem Manager auf.
Sehr gut. Und dann hat er mich mitgenommen. Die Leute wussten gar nicht, dass ich komme. Und dann war
aber
ich,
kam ja wahrscheinlich super gut an.
Dann
ne?
bist du zum Glück noch als Kind, ne? Hast du
ja,
super.
Ja, dann,
also das Kinderbonus ist
war
super.
War wahrscheinlich auch ein wahnsinnig süßes Kind, oder?
Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es kam gut an. Und dann irgendwann, geht man so immer mit und die Leute wussten nichts und haben sich trotzdem gefreut und irgendwann wollten sie, dass man mitkommt. Und so hat sich das immer weitergegeben und habe aber auch da jegliches Art von Castings, die es gab, mich angemeldet und versucht und auch letzte Plätze belegt. Also es war jetzt nicht so, dass ich aufgetreten bin und das alle immer nur gut fanden. Ich weiß noch, ich stand im Einkaufscenter, da sind einfach alle weitergelaufen, ich habe gesungen. Auch das finde ich, ey, das gehört dazu.
Fühlst du dich dann unwohl oder das ist mir scheißegal, ich singe jetzt einfach?
Ich singe und ein paar stehen geblieben. Über die zwei freut man sich dann. Und das ist bis heute so. Wenn es zwei mehr sind, die meine Musik lieben, dann ist es viel wert, weil es sind zwei mehr. Und das war damals schon. Man dachte, ach, die zwei hatten Freude. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr jetzt erst merke. Ich bin so aufgewachsen, das Gute zu sehen.
Und dann hast du nach der Friseurausbildung, bist du, glaube ich, nach Hamburg und hast eine Schauspielausbildung gemacht. Weil dann wolltest du mehr zur Kunst, weil du hattest quasi die Bedingung deiner Eltern feste. Wie kam es zu der Schauspielausbildung?
Also gar nicht Kunst. Bei mir war trotzdem, ich wollte Schlagersängerin werden, habe schon einen letzten Platz in den Knochen sitzen von dem Grand Prix der Volksmusik. Und
aber da schon hast du, als du so jung warst, da hast du beim Grand Prix der Volksmusik mitgemacht.
Genau.
Ach, so früh war das schon?
So früh, ich war 18.
Wie ist das zustande gekommen?
Das war auch...
Hattest du einen Manager?
Nee,
oder?
Ich hatte da eine Zeitung, die da drin stand, ein Casting für einen Song, der schon im Grand Prix drin war. Es ist ja wie beim ESC, eigentlich geht es ja um den Song, was man manchmal wieder ein bisschen vergisst. Und der Song war tatsächlich schon gewählt, aber die Sängerin hatte zwei Songs drin. Da wurde ein Interpret oder Interpretin gesucht für diesen Song.
Wo hast du diesen Aufruf gesehen?
In der Zeitung, richtig.
Ach,
klassisch.
Du
noch.
Oder deine Eltern?
Meine Tante.
Und dann
ich hätte keine Zeitung gelesen, ehrlich gesagt.
Hat die bei euch angerufen, Festnetz, zu deinen Eltern gesagt,
genau.
Eure Tochter singt doch so schön, die suchen da jemanden.
Genau.
Und dann?
Genau so war das, da bin ich da hingegangen. Und dann kam noch jemand anders, eine alte Dame, das war damals Lisasia. Und dann hatten die Idee, ihr macht das zusammen.
Ja,
und
Moment, jetzt hast du aber
dann
wirklich...
Dann singst du da.
Warte mal, da kam dann so eine alte Dame, da kam Lisasia, die als erste mit einem Lied 1956 den
Grand Prix
de Eurovision, was heute der ESC ist, gewonnen hatte.
Das stimmt.
Da kam also nicht irgendeine Dame, sondern die... Erste, die das gesungen hat.
Refrain.
couleur du ciel, parfum de mes 20 ans.
Und dann solltest du mit ihr zusammen.
Aber es ist lustig, so wie du es mir jetzt gerade sagst, da war für mich eine alte Dame, ja, ich habe die doch nicht gekannt. Ich meine, ich war da gerade mal Teenie, ich habe natürlich auch Backstreet Boys gehört und ich habe meine Schlagersachen gehört und da war sie auch nicht mehr aktuell. Ja. Und dann wurde mir das genauso, wie du es mir jetzt sagst, erklärt, dass sie die Erste war, die den wirklich den Grand Prix der Eurovision gewonnen hat.
Aber du dachtest dir, pass mal auf, das imponiert mir hier gar nicht. Bei mir sind zwei Leute in der Fußgängerzone stehen geblieben. Was willst du denn von mir?
Nee, es hat mich dann schon, wo ich so dachte, ah, okay, wow. Hab dann natürlich das Lied erstmal gehört und gemerkt, ich kenne das gar nicht, mit dem sie gewonnen hat, oh mein Papa. Aber es hat mich dann schon, ich hatte natürlich dann Demut.
Ich glaube, das Lied, mit dem sie gewonnen hat, war Refrain, hieß
Refrain,
das.
Refrain, stimmt.
Genau, oh mein Papa hat sie, glaube ich, haben ja ganz viele, war ja so, glaube ich, so ein Klassiker, den viele, auch Freddie Quinn mal auf dem Hochseil, der war, da habe ich das auch von ihm das erste Mal gehört. Genau, und dann habt ihr diesen Song zusammen gemacht. Wie alt warst du da?
Ich war 18.
Okay.
Sehr, sehr jung. Und dann haben wir den zusammen gemacht und das war eine spannende Zeit. Man geht da natürlich ins Studio und wir wurden voll gefeiert. Und habe dann aber schnell gelernt, wie die Realität ist. Du wirst gefeiert und am nächsten Tag verflucht.
Was heißt verflucht?
Im Sinne, wir sind da hingefahren und dann haben wir den letzten Platz belegt.
Warst du traurig?
Ich glaube, ich hatte gar keine Zeit zum traurig sein. Ich war mehr enttäuscht und verletzt.
Warum?
Gar nicht wegen dem Platz, sondern was danach kam.
Was kam denn danach?
Ja, danach wurde halt gesagt von der Dame, die ja sehr etabliert schon war, viele Erfahrungen hatte und solche Sachen sonst.
Du warst die Schuldige, oder was?
Ja, ich war halt einfach zu dick und zu unerfahren für diesen Contest.
Und das wurde dir wirklich gesagt?
Das wurde mir direkt gesagt. Auch schonungslos. Und
da warst du wie alt? 17?
Ja, 17, 18. Also,
was ist schon?
Also das macht was mit dir. Und deswegen sage ich war traurig und verletzt. Verletzt, weil du wirst auf einen Körper reduziert, der gesund ist, der in den du geboren bist und in dem ich mich vorher eigentlich ganz wohl gefühlt hatte. Und das macht was mit dir und es macht auch was mit dir, wenn du zusammen irgendwo hingehst und dann aber einer gegen dich geht. Das war eine Erfahrung, aber auch Medien, wie sie sind. Ne? Erstmal so, boah.
Und nochmal, du hast es gerade betont, du bist einfach ein sehr junger Mensch. Wer hat dich denn zu der Zeit geschützt?
Meine Familie, definitiv. Also deswegen,
sind die damit hingefahren?
Ja, die waren da. Wien ist für uns immer noch.
Deswegen. Aber du hattest kein professionelles Management oder so zu der Zeit.
Nicht so wirklich. Nee, ich hatte schon Leute, die.
Ansprechpartner wahrscheinlich.
Genau, Ansprechpartner
ist aber
wichtig.
Und dann bist du quasi nach dem Grand Prix zu deiner Familie, warst auch traurig?
Ja, dann hat man halt noch viele Medienberichte gemacht und das war.
War das auch Thema, was du gerade sagtest?
Ja, man ist aber dann so im Trubel und es ist sehr, sehr viel und irgendwann merkst du so, oh, ich will das gar nicht mehr. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich gemerkt habe, ich möchte jetzt erstmal eine Grundausbildung machen. Eine Grundausbildung bedeutet wirklich die Musik und mein Körper und Körpersprache. Ich gehe in eine Schule, die mir das beibringen. Auch vielleicht mit dem umzugehen, was gerade passiert ist.
Aber ich glaube, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Eine Musical-Schule hätte noch besser gepasst. Ne?
Ja, aber bis heute, Musical ist nicht mein.
Interessant.
Meine Genre. Songs. Also ich liebe die zu hören, aber selber zu singen gar nicht meins.
Interessant.
Meine beste Freundin macht das großartig und ich habe auch in meiner Beatrice Egli Show immer ein Musical.
Und da gehst du immer Zigarette rauchen draußen,
nein,
wenn die singen, oder was?
Nein, ich finde es super zu hören, ich mag das zu hören, aber selber zu singen nicht. Und ich finde, das ist auch etwas.
Ist auch eine bestimmte Art, ne, mit dem Pressen.
Genau, und das sind auch die Töne, es ist eine andere Stilistik.
Auf jeden Fall. Aber dann bist du nach Hamburg auf diese Schule, weil du gesagt hast quasi, ich will Schlagersängerin werden und ich möchte aber mir mehr das Fundament.
Genau,
wie,
das Fundament.
Wie bewege ich mich auf der Bühne, Texte lernen,
Sprache,
singen, alles, Sprache.
Sprache,
und
deutsche
das ist
Sprache,
ja,
deswegen auch nach Deutschland.
Weil diese Verliebtheit, die deutsche Sprache, wenn man das irgendwo lernt, dann ist das ja diese klassische Schule. Und das hast du in Hamburg gemacht,
das
mein, ne?
Ja.
Dann bist du wieder
zurückgekommen.
Auch nach Hause bist du, glaube ich, wieder gezogen.
Ja, genau. Erstmal nach Hause kommen, das war so ein bisschen ungewohnt, wenn man so 3 Jahre auch weg war. Und da habe ich mich tatsächlich für das Casting angemeldet. Deutschland sucht einen Superstar. Ich habe damals eben mit der Dame, die mich damals begleitet hat, Elisabeth, darüber gesprochen. Sie war eher skeptisch und meinte, hat halt auch viele Risiken. Und ich dachte, ja, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Und Deutschland ist halt das Land, wo die Musik machen, die ich so liebe, nämlich Schlager. Nicht Volksmusik wie in der Schweiz, sondern Schlager. Und ja, habe ich es dann damals gesagt, aber meine Familie und niemand wusste das sonst. Und ich wollte auch, dass das niemand weiß. Dann weiß auch niemand, wenn du scheiterst. Und ich habe einfach gedacht, ja, ich gehe dahin. Dann habe ich danach vielleicht ein bisschen mehr Auftritte. Kann daraus ein bisschen mehr Auftritte regenerieren. Aber nicht, weil ich gewinne, sondern weil mich vielleicht der eine oder der andere gesehen hat und ich kriege vielleicht 10, 15 Bookings mehr im Jahr.
Also du hast dich da beworben?
Ja.
Wo bewirbt man sich da? Man schreibt da irgendwo hin eine E-Mail?
E-Mail und dann kriegst du einen Termin, wo du da hinkommen sollst.
Und warst du...
Da musste ich nach Berlin. Ey, das ist aus Zürich echt wieder ein Weg gewesen. Aber zum Glück kannte ich mich ja durch Hamburg schon aus. Dann bin ich da zu diesem Casting gegangen. Dann ging es erstmal, da waren so zwei Menschen von der eher so redaktionellen Seite. Dann ist man weitergekommen an dem Tag schon. Und dann bist du an dem Tag schon vor 8 Leuten gestanden. Da war dann so... Der Sender, Producer.
Also Dieter Bohlen ist noch nicht
da. Nee. Das sind ja vorher erstmal.
Das sind so Forecastings.
Ja. Und da bin ich auch weitergekommen. Dann hieß es ja, du kannst dann nochmal.
Weißt du noch, was du da gesungen hast?
Die haben Jukebox aus mir gemacht. Alles.
Ach, die haben dann gesagt, sing mal das,
ja,
sing mal
genau.
das.
Die konnten es nicht glauben, weil ich habe erstmal auch Anita gesungen. Und ich habe von Andrea Berg noch einen Song gesungen. Und dann stand ich dann da und habe eben gesagt, Schlager. Und sie so, ja, kennst du den Song? Habe ich gesungen, kennst du den Song? Haben die das ganz wirklich, und irgendwann sagen sie, du bist ja echt eine Schlager-Jukebox. Ich so, ja, aber bloß nichts anderes fragen, weil da hört's auf. Ja, und dann habe ich wirklich mindestens 8, 9 oder 10 Songs angesungen, weil die einfach wussten wollten, ich die Song kenne.
Und dann
gehe ich vor Dieter. Dann
was war Dieter Bohlen für dich so in deinem Vorher? Man hat ja, also für mich ist es zum Beispiel so, ich bin 10 Jahre älter ungefähr, 12 Jahre älter als du. Für mich ist Dieter Bohlen halt Modern Talking, ne? Also so, ich hatte nicht viel mehr, aber der hat ja nochmal so eine zweite Karriere. Ja. Und ich kenne jetzt, sag ich jetzt mal, nicht so Leute, die sagen, oh, der ist jetzt bekannt für seine Wärme, liebevoll, dass man sagt, oh, das ist ja, der war, weißt du noch, was du gedacht hast damals?
Für mich war er eher so, ehrlich gesagt, Deutschland sucht einen Superstar, weil damals gab es das schon 10 Jahre. Ich bin ja in die 10. Staffel gegangen und das war halt, die Jury von DSDS war für mich Dieter Bohlen. Ja. So kannte ich ihn. Und aber ich, ganz ehrlich,
Dir war das alles scheißegal, ne?
Ich war sehr
naiv. Warum
naiv? Weil ich habe gar keine Gedanken gemacht darüber. Also ich gehe dahin, ich habe einen Traum, ich möchte Schlager singen.
Und dann bist du dahin?
Wer jetzt da sitzt, war mir völlig egal.
Du hast dich einfach nur bei ihm gefragt, ist das Sonnenbank oder schon Blackface?
So frech hätte ich nicht mal meine Gedanken äußern können. Ja. Dazu war ich immer schon wahrscheinlich zu anständig oder zu wenig.
Und dann hast du da vor ihm gesungen?
Ja, das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit, auch das Casting. Und das war jetzt nicht so, dass ich immer dachte, yeah, jetzt geht's weiter. Sondern ich dachte immer, ja, ich bin jetzt gleich raus. Und es ging immer weiter. Und danach kommst du so am Ende an und am nächsten Tag sind es schon Interviews, sitzt im Flieger zum nächsten Videodreh. Das geht wirklich rasant gleich weiter, was total gut ist, weil sonst bist du ganz schnell weg vom Fenster. Was ich ja immer gedacht habe, das geht dann so ein paar Monate so und dann ist das halt dann auch vorbei und ich werde gucken, dass ich ein paar Auftritte machen kann.
Genau. Und du standest plötzlich auf den Bühnen neben den Leuten, die du als Kind angehimmelt
und
hast.
Und ihre Lieder gesungen habe. Ja. Definitiv. Und dann kam es eben, ich habe immer mehr mitgeschrieben, habe vieles probiert. Und dann war aber wirklich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich dann komplett mein Team gewechselt. Bedeutet fast 10 Jahre zusammen Erfolgsgeschichte geschrieben und viel erlebt und dankbar für das, was ich hatte. Und plötzlich, ja, sagst du, es geht nicht mehr weiter. Das war sehr emotional für mich. Auch ein bisschen so vom Gefühl her, wie wenn man auszieht, wenn man seiner Familie sagt, ich liebe euch, ich möchte mit euch sein, aber ich ziehe jetzt aus, weil ich brauche jetzt meinen eigenen Space. Und so war es ein bisschen für mich. Und es war ein emotionaler Weg dahin, weil, wie gesagt, wir haben viel erreicht. Wir haben über 200 Songs entstehen lassen. Ich habe aber mit Dieter 2 Alben gemacht. Danach ging es in andere Produktionen über, habe immer mehr mitgeschrieben. Und jetzt bei diesem Album Balance und jetzt alles in Balance leise, ist es halt so, dass ich ein neues Produzententeam hatte, ein neues Management hatte, neue Plattenfirma hatte. Also es war wirklich komplett ein Neuanfang. Ich habe alles hinter mir gelassen. Und das klingt jetzt erstmal so, ja,
ja, easy. Naja, da sind auch so, ich löse mich
von meinen Ketten.
Schalte alles auf Anfang. Was für Ketten meinst du denn?
Ich glaube, die emotionalen Ketten, die entstehen. Weil irgendwann hast du ja das Gefühl, du kannst nicht ohne die. Also, dass der Erfolg davon abhängt. Und deswegen vergleiche ich es mit einer Familie. Es sind ja dann ein bisschen wie deine Eltern, weil sie haben mich in die Branche reingeführt. Sie haben mich rangeführt und ich wusste ganz vieles nicht und durfte ganz viel von ihnen lernen. Aber irgendwann merkst du einfach, die lieben dich und machen alles für dich. Aber das heißt nicht, dass es dann du bist. Also irgendwann suchst du dir deine Freunde, suchst du dir deine Umfeld.
Vor allen Dingen die Frage ist, warum machen sie es? Lieben die dich wirklich? Machen die es für dich oder machen sie es nur, weil sie mit dir Geld verdienen?
Genau. Das ist natürlich, und ich finde monetär und auch Geld verdienen ist absolut was Gutes und man kann mit Geld sehr viel Gutes erreichen, aber trotzdem musste ich ehrlich zu mir sein und ich habe gespürt,
irgendwas passt nicht mehr.
Ich bin emotional zu sehr festgefahren und so, ich habe nur das Gefühl, nur so geht's und es ist so schade, weil das Leben ist so viel vielseitiger und vor allem die Musik ist so viel vielseitiger, dass man mit ganz vielen Menschen Musik machen kann und das machen kann, was ich liebe. Und das war eher so meine eigenen emotionalen Ketten, die ich mir angelegt habe, weil ich gedacht habe, ich kann nicht ohne diese Menschen. Und einige...
Wie hast du dich denn befreit?
Das war wirklich der Song Volles Risiko, kam von einem Team ganz von außen. Die habe ich nicht gekannt und ich fand den Song so gut. Und ich habe geweint, dachte, boah, der ist so gut, ich liebe den. Und das war der erste Versuch, den Song, der von dem Team kam, mit denen einfach das mal zu probieren. Und dann habe ich so gemerkt, ah, geht ja auch. Und dann habe ich halt meinem alten Team gesagt, ich werde mein neues Album mit neuen Leuten machen. Mhm. Und das ist eigentlich noch, finde ich, für mich das Heftigste gewesen, wenn du nach 10 Jahren denkst, so, dass deine Familie, die wollen das Beste für dich. Das Beste bedeutet vielleicht nicht immer nur, dass man das selber ist oder der das für dich wünscht. Und wenn du Menschen sagst, dass es nicht weitergeht, gibt es Menschen, die Türen schließen und es gibt Menschen, die dich bestärken und sagen, hey, toll, dass du das machst. Meine Tür steht immer offen und das war mal so, mal so.
Du hattest irgendwann ja auch einen krassen, glaube ich, so eine Art Zusammenbruch, wo alles zu viel war, wo du 2 Monate weggegangen bist.
Ja, nach
ne?
Australien, genau. Genau, das war schon ein wichtiger Moment, wo ich mich einfach mal rausgenommen habe.
Und haben die dann auch gesagt, okay?
Ja, klar.
War alles einfach zu viel, oder?
Ja, einfach, ich meine, ich war 7 Jahre nur unterwegs. Ich habe eine Tourshow von 35 Shows gespielt, die letzten 3 über 40 Grad Fieber gespielt. Irgendwann kommt man ans Limit und ich habe das Limit definitiv
erfahren.
Warum
Australien?
Das war immer schon ein Kindestraum für mich.
Hast du Kängurus getroffen?
Ja, Kängurus, Koalabären, Krokodile, Schlangen, Haie gesehen. Schon eigentlich, das sind ja die 9 von 10 gefährlichsten Tiere sind ja da, Spinnen, alles gesehen und trotzdem.
Und warst du ein bisschen einsam dann? Weil das ist ja krass, du kommst aus so einem Rummelapparat.
Ja, das stimmt. Ich bin die ersten 3 Wochen im Camper mit meiner Freundin und ihrer Familie mitgefahren. Und das war gut. Ich war nicht alleine. Aber ich war komplett, ich war Knockout.
Am Arsch.
Ich war am Arsch.
Aber dann gab es wahrscheinlich viel Selbstreflexion und viel Raum. Innere Dialoge.
Ja, und das hat sicher schon zu viel geführt. Aber ich sage immer, es war so der erste Schritt. Und viel... Ein Leben ist ein Prozess und der Prozess hat da begonnen und ist gemündet, finde ich, erst jetzt in einem ehrlichen Neuanfang.
Aber du machst ja wahnsinnig viel. Ne? Du hast einen sehr erfolgreichen Podcast. Du hast jetzt neu, glaube ich, eine Show in der ARD, die Beatrice Egli Show. Dann gehst du auf Tour die ganze Zeit. Also ich sage jetzt mal, es ist nicht wenig. Und eben, was mir aufgefallen ist in deiner Musik, in deinen Liedern, also von den Texten her, es geht... Also ich würde sagen, meistens um die Liebe, die ganze Zeit, um auch die romantische Liebe, ne, oft zwischen zwei Menschen, also eben in deinen ganzen Text, verlieb dich nicht
ohne mich,
volles Risiko, Risiko, lüg nochmal so schön, herzgesteuert.
gibt's aber auch Balance, Neuanfang, dankbar, leise.
Absolut, also, aber trotzdem, wenn ich dein Gesamtwerk, die Balance finde ich ist da. Ist ja nicht schlimm, also es ist schon so, ich habe mich ja mit nicht nur diesem Album auseinandergesetzt, mit deinem, aber dass Liebe schon dominierend ist, würde ich sagen, immer wieder. Und meine Frage an dich ist eigentlich, was ist Liebe für dich?
Liebe ist für mich die Grundessenz von allem. Was du machst, in meinem Fall, was ich mache, ist aus Liebe, was ich jeden Tag tue aus Liebe. Und ich finde, Liebe wird gerne reduziert auf eine Beziehung, auf ein nur ein Gegenüber. Und ich finde, Liebe ist so viel mehr. Liebe zu sich selbst, Liebe zur Natur, Liebe zur Musik, in meinem Fall Liebe zu meinem Körper. Liebe hat einen so großen Stellenwert. Und für mich ist es halt der Ursprung von allem. Und es steht über allem. Also ich stehe morgens in Liebe auf und gehe abends in Liebe schlafen. Und Liebe ist für mich nicht abhängig von einem Äußeren und von einem Gegenüber, sondern
Liebe
steht
über. Hast du denn schon mal richtig geliebt? Weil es geht ja viel um diese romantische Liebe. Hast du das schon mal das Gefühl erfahren in deinem Leben, so richtig tiefe gegenseitige Liebe?
Klar, ich darf wirklich sagen, dass ich mit bedingungsloser Liebe aufgewachsen bin.
Das hast du erklärt mit deinen Eltern.
Meine Eltern.
Weil es wirkt auf mich oft in den Texten, dass da so eine krasse Sehnsucht auch mitschwingt. Und da frage ich mich, ist das einfach eine Sehnsucht, die man, was ja oft im Schlager einfach simplifiziert, weil das viele Leute anspricht? Oder ist da auch bei dir irgendwo deine tiefe Sehnsucht nach einer so großen Liebe, ne? Also so, ich bin ja auch so aufgewachsen, ne? So, dass man wird ja von den Eltern erzogen und so, dass man immer denkt, irgendwann ist da die große Liebe und vielleicht die Person, mit der man, weil das schwingt für mich irgendwie mit.
Also meine Songs sind teilweise aus Fantasie, teilweise aus einfach, weil es gut klingt. Das muss gar nicht immer nur meine Geschichte dahinter stehen. Verlieb dich nicht ohne mich ist definitiv der Song für meine beste Freundin. Die hat sie mir eigentlich so ein bisschen rübergegeben. Und was mein Liebesleben angeht, kann jeder in meine Texte interpretieren, was er will. Aber ich halte wirklich konsequent. Früher war ich jetzt noch so freundlich und hätte dir darauf geantwortet. Heute sage ich, ich spreche gar nicht darüber, weil es einfach privat ist. Für mich ist die Liebe, wie gesagt, ich besinge sie gerne. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Wir können die Playlists aufmachen und gucken, wer von der Liebe singt. Sie ist und bleibt, so sehe ich das, etwas, was ein Zentralthema ist von der ganzen Gesellschaft. Jeder wächst damit auf, dass es eben einmal die große Liebe geben soll. Heute finde ich, ist es viel, viel auch da toleranter, in was Liebe, wie Liebe gelebt werden kann. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, dass das so nicht mehr diesen Raum nur noch so in eine Richtung aufnimmt. Und das ist für mich trotzdem immer schön, die Liebe in allen ihren Fantasien zu besingen und Liebe zu leben.
Fühlst du dich geliebt?
Total. Aber das ist das Schöne, das darf ich sagen, jetzt mit 35 kann ich sagen, ich fühle mich von mich selber geliebt. Und das war ein Weg. Und das bleibt ein Weg. Ich glaube, auch wenn man älter wird, wird es nochmal eine neue Liebe, die man zu sich entwickeln wird. Und das ist für mich auch ein ständiger Wandel. Aber ich kann sagen, ich fühle mich so geliebt und bei mir angekommen, was eines der schönsten Liebe ist, weil ich glaube, du kannst nur Liebe geben, wenn du das erstmal für dich selber empfindest.
Udo Jürgens hat eine große Bedeutung für dich, ne?
Ja, Udo Jürgens ist für mich ein Poet. Udo Jürgens ist für mich der Mensch gewesen, der es schaffte, mit Musik sozialkritische Themen schon damals anzusingen und gleichzeitig so eine Leichtigkeit reinzubringen. Und
also
so eine
ehrenwertes Haus, griechischer Wein, ich war noch niemals in New York.
Und so tolle Geschichten dahinter und leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. Und dabei finde ich ein Sänger, der auch gezeigt hat, dass Stimme nicht gleich Perfektion bedeutet, sondern Charisma bedeutet. Seine Stimme hatte so Charme und ein eigenes Charisma und man könnte sagen, da gäbe es vielleicht in der, wenn man Musik oder Stimme nur bewertet an Tönen und Klängen, wie es perfekt klingen muss, hat er gezeigt, dass genau das, nämlich ja, diese einzigartige Stimme und dieses auch Betonen und Sprechen von Worten, wie er sie betont hat, wie er das R gerollt hat und das T beendet hat, das war er. Und ich finde, das ist einfach etwas so Kostbares und ich wünsche mir auch für die ganze Musik, dass es immer mehr wieder in die Richtung geht, dass es Unikate sind. Dass
kein, gibt es bei dir politische Lieder?
Was das schwierigste Thema ist, was ich besungen habe, ist ja, häusliche Gewalt. Das war sicher das schwerste Thema.
Welcher Song ist das?
Leise.
Wie kam das dazu?
Ja, manchmal fällt mir das auch schwer, aber ich kriege ganz, ganz viel Post und Begegnungen, sei es bei VIP-Treffen. Auf meiner Tour kann man so VIP-Karte treffen und da kann mit mir sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen mir sehr viel erzählen und sehr viel mitgeben. Und das ist manchmal ganz schön intensiv, wenn man Geschichten bekommt, was den Menschen angetan werden, die gerade vor dir stehen und dir sagen, dass meine Lieder sie bestärkt haben und sie aus diesem rausgeholt haben. Und
gerettet quasi gerettet manchmal haben. Sogar. Ne? Und gerade das Thema häusliche Gewalt ist ja auch etwas, was, wo finde ich viel zu wenig drüber gesprochen wird.
Absolut.
Was einfach auch ein sehr extremes Thema ist. Ne?
Absolut. Und es geht mir so nah, wenn da so ein Mädel vor mir steht oder ein Junge, der mir seine Lebensgeschichte erzählt.
Außer wenn Papa wütend ist. Und das ist er in letzter Zeit sehr oft. Das sieht man auch daran, dass sich Mama in letzter Zeit immer häufiger schminken muss.
Genauso war es mit Zwischen den Wolken. Jeder hat einen Menschen, den er verloren hat. Und jeder hat Momente, wo es schwerfällt und du den Menschen vermisst. Und die erzählen mir ihre Geschichten. Das sehe ich als was ganz Besonderes und manchmal ist es natürlich für mich auch schwer und ich versuche diese Geschichten tatsächlich in Musik zu packen.
Bei deinem neuen Album ist mir aufgefallen, ich bin riesiger Pet Shop Boys Fan, ne?
Okay.
Ja, und eigentlich, da gab es ein, zwei Tracks auf dem neuen Album, wo ich dachte, ey, nimm deine Stimme weg,
ja, ne?
Und Neil Tennant, dann ist das Pet Shop Boys. Also ist ja ein Kompliment, ne? Magst du die Pet Shop Boys?
Ja, ich liebe auch die ganzen internationalen Einflüsse, weil, wie du sagst, meine Stimme ist Schlager und meine Produktion ist, die neue Produktion ist kompletter Pop, aber ich bin Schlager und das ist auch gut so.
Ein Lächeln, das dich trifft, wenn du nicht damit gerechnet hast.
Ich habe bei Sing My Song Schweiz mitgemacht. Die haben mir alle Pop-Songs und Rap-Songs gegeben. Bei mir klang alles nach Schlager. Ich bin Schlager und das ist voll okay. Ich stehe zu mir und bin, wie ich bin. Und das Drumherum kann man immer wieder ändern und klingt dann mal anders. Aber es bleibt halt Beatrice und das ist voll gut so für mich.
Und letzte Frage.
Ja.
Schnell antworten. Welchen Song, den es schon gibt, hättest du gerne gesungen und komponiert?
Boah. Ja, Komet natürlich von Apache
und
Udo Lindenberg.
Warum?
Ich finde, Komet hat einen Zeitgeist getroffen, dass mein Neffe, der gerade mal 9 Jahre alt ist oder 6 Jahre der andere, mitsingt. Und es geht um eigentlich ein Deep Talk unter uns gesagt. Es geht ums Gehen, um den Tod. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Und das so cool verpackt. Und ich liebe den Song auch, weil zwei Generationen sich vereint haben und Musikrichtungen. Der steht so für diese ganze, was man sich auf der Erde wünscht, dass einfach alle zusammenkommen.
Du hast ja, sag ich mal, mit dem Grand Prix der Volksmusik nicht so eine gute Erfahrung mit einer älteren Künstlerin
ja.
so gemacht. Wenn du dir jemanden aus der älteren Garde aussuchen dürftest, mit dem du vielleicht noch ein Duett aufnehmen würdest, die Person, eine, die noch lebt, darf überall sein. Gibt es da jemanden, wo du sagst, wow, das wär's?
Ich bin ja großer Eros Ramazzotti-Fan. Habe ihn auch schon privat getroffen und ich finde, das wär so für mich ein Mann, mit dem ich gerne singen würde.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Polak Schlagertalk heute mit Beatrice Egli. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert, bewertet und uns auch gerne weiterempfehlt. In Polak Schlager Talk habe ich außerdem zu Gast Roland Kaiser, Roberto Blanco und Kerstin Ott, mit der ich über das Erfolgsgeheimnis ihres Hits »Die immer lacht« gesprochen habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folgen jetzt in der DLF Audiothek-App hören. Ich bin Oliver Polak. Alles Gute.